Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin, Autorin. Guten Tag.
Hallo, Herr Flemming.
Wir blicken auf den heutigen Tag und eigentlich sehen wir keine besonderen Ereignisse, wie es im Deutsch der Agenturen heißt. Aber das ist das Gute dieser Sonnabendsendung. Wir schauen auch zurück. Und da gab es ja schon Bemerkenswertes. CO2-Steuer, die EU-Spitzenpersonaldebatte, das Kanzlerin-Zittern vielleicht. Was war für Sie das Wichtigste?
Ganz klar CO2-Steuer und die Frage, ob Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wird.
Wie schaffen wir es, weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre zu jagen? Bis 2030 soll der deutsche CO2-Ausstoß um 55% gegenüber 1990 zurückgehen. Und bislang sind es nicht mal 30%. Ursula Weidenfeld, haben Sie das Rezept?
Nee, das hat keiner. Also was relativ klar ist, ist eben, und das ist ja schon beschritten, die Frage des Kohleausstiegs, also dass man einen fossilen Energieträger aus dem Energiemix ausmustert. Und das andere, das ist das, was wir seit gestern diskutieren, seitdem der Sachverständigenrat sein Gutachten vorgelegt hat zur Frage, welchen Preis soll eigentlich CO2, also Kohlendioxid, das Klimagas haben und bekommen, das die für die Erderwärmung die meiste Verantwortung trägt.
Wie hoch, darüber reden wir gleich, aber erstmal, das überhaupt, dieser Sachverständigenrat sagt ja, die CO2-Besteuerung, das sei der schnellste Weg zu den Klimazielen 2030 und darauf haben wir uns ja verpflichtet.
Naja, wir haben eben vor allem bisher relativ viele Fehler gemacht und das sieht man eben und das steht in dem Gutachten auch sehr, sehr deutlich und sehr klar. Deutschland hat die höchsten Energiepreise fast weltweit und auf der anderen Seite machen wir eben, wie Sie eben gesagt haben, keine Fortschritte bei der CO2-Einsparung. Das heißt, das, was wir wollen, bezahlen wir zu einem unglaublich hohen Preis und wir kommen aber nicht weiter. Wir haben ein Energienetz, was nicht mehr sicher ist, also was sehr, sehr volatil ist. Gerade in den letzten Wochen waren die Eingriffe ins Stromnetz eklatant und wir wissen, dass eben der Preis zu hoch ist. Also wir haben alle drei Ziele, die wir hatten, nicht erreicht. Deshalb muss es wohl einen neuen Weg geben und deshalb ist es wahrscheinlich auch klug, darüber nachzudenken, ob man statt die Energieerzeugung so stark und so kleinteilig zu beeinflussen, wie man das heute tut, auf den Output guckt, also auf das Klimagas guckt und sich fragt, wie können wir eigentlich die Sektoren, die heute nicht der CO2-Bepreisung unterliegen, also vor allem Wohnungswirtschaft und Verkehr, wie kann man die dazu bringen, auch Einsparungen zu machen? Und da scheint eben der CO2-Preis, also eine Frage, sagt man, eine Tonne CO2 kostet 37, 40, 50 Euro, ob der CO2-Preis eben als Steuerungsinstrument vielleicht viel geeigneter ist als alles das, was wir bisher haben.
Da müssen wir jetzt über das Geld reden. Zwischen 25 und 50 Euro pro Tonne CO2, da kann man sich nicht richtig was drunter vorstellen. Und es ist ja zu vermuten, das wird dann auch an die Verbraucher weitergereicht. Konkret heißt das dann doch aber wieder, die Benzin- und die Dieselpreise steigen, Heizöl- und Heizkosten erhöhen sich. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel ungefähr?
Genau, also in diesem Gutachten steht eben schon drin, was eigentlich passieren wird. Also eine 80 Quadratmeter Wohnung, so sagen die Gutachter, wird im Jahr 2030 mit 230 Euro mehr zu den Energiekosten beitragen müssen als bisher.
Das pro Jahr?
Pro Jahr, klar. Ja. Das Benzin würde zunächst mal um 14 Cent teurer pro Liter und im Jahr 2030 um 37 Cent. Also wir reden schon über deutliche Belastungen, spürbare Belastungen. Die Gutachter sagen, die müssen auch spürbar sein, damit man den Impuls bekommt, weniger zu fahren, sparsamer zu fahren, weniger zu heizen, das Gebäude vielleicht zu dämmen, also damit man die Impulse hat, die man braucht, um CO2 einzusparen, die man eben bis heute nicht hat.
Nun ist ja schon zu erwarten und die Diskussion läuft teilweise, ist das gerecht? Wie kriegen wir da so eine Art Verteilungsgerechtigkeit hin? Denn viele Leute können sich ja gar nicht aussuchen, dass sie die Umwelt mit CO2 belasten.
Ja, also einmal diskutiert man natürlich über Härtefälle, also Pendler, die sehr, sehr weite Wege haben, sollen eben nicht so herangezogen werden. Aber auf der anderen Seite weiß man aber ja, dass Menschen, die wenig Geld verdienen, kleinere Autos fahren, in kleineren Wohnungen wohnen und deshalb auch weniger beitragen müssen zu diesem CO2-Preis. Und es gibt eben eigentlich eine ganz elegante Lösung am Ende. Man sagt nämlich, wenn man diese CO2-Steuer aufkommensneutral gestaltet. Also der Staat nimmt das Geld nicht ein und gibt es wieder für staatliche Ziele aus, sondern er nimmt es ein und erstattet es am Jahresende zurück. Dann würde halt jeder, der weniger verbraucht, als er verbrauchen dürfte, einen Nettogewinn haben daraus. Und diejenigen, die in großen Wohnungen wohnen, die viel und dicke Autos fahren, die müssten halt eben drauf zahlen. Also das wäre tatsächlich dann eine Verteilungswirkung, die die einkommensschwachen Haushalte schonen würde und die einkommensstarken Haushalte entsprechend ihrer Umweltbelastung stärker belasten würde.
Ein Nullsummenspiel für den Staat, das beteuern die Politiker. Glauben wir denen? Geben die wirklich alles zurück?
Das ist eine tatsächlich große und wichtige Frage, die man stellen muss, für die es keine Antwort gibt, weil es ja wirklich ein Pionierfall. Sowas haben wir bisher noch nicht gehabt. Wir haben aber natürlich auf der anderen Seite jetzt ein Energiewende-Szenario, für das wir wahnsinnig viel Geld ausgeben. 550 Milliarden bis zum Jahr 2050. Das ist eine halbe Billion Euro, wo man wahrscheinlich dann auf eine ganze Menge verzichten könnte. Nicht, wenn man eben sagt, wir gucken uns nur noch das Klimagas an und sagen nicht mehr, so und so viel Windräder müssen da und da stehen, so und so viel Photovoltaik brauchen wir, so und so viel Wärmedämmung unterstützt der Staat hier und da. Also wenn man auf viele dieser Einzelmaßnahmen verzichten würde, hätte der Staat schon auch wieder Spielraum, um andere Dinge zu tun, die er tun will oder die er tun muss, um die Energiewende dann tatsächlich mal erfolgreich zu machen.
Nun sind wir Deutsche und haben es gerne gründlich, und auch der Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen, haben ja noch ein anderes Modell erwähnt, was bloß nicht so kurzfristig wirkt, nämlich der Emissionshandel. Ist das schon sinnvoll, langfristig darauf zu setzen, damit auf eine europäische und im Prinzip globale Lösung?
Ja, absolut. Es ist absolut sinnvoll, darauf zu setzen. Es ist das eleganteste und beste Instrument, weil man dann eben tatsächlich auch den tatsächlichen Preis sozusagen minutengenau feststellen kann. Nicht, wenn man am Jahresanfang eine bestimmte Zahl von Zertifikaten ausgibt und dann sagt, wir gucken einfach, wie sich der Preis entwickelt, je nachdem, wer wie viel braucht, muss eben auch entsprechend mehr bezahlen. Das ist ein elegantes, ein marktgerechtes und ein gutes Instrument. Das hat nur einen Nachteil. Es ist halt eben politisch im Moment sehr schwierig. Es gibt noch nicht mal in Europa eine Einigung darüber, dass man die CO2-Zertifikate ausdehnen kann über die Energieerzeugung und die Industrieproduktion hinaus, wo sie heute schon wirken. Und also man kann es in Europa im Moment nicht einig machen. Und wir wissen, dass solche Prozesse wahnsinnig lang sind. In der Welt, Multilateralismus ist im Augenblick hat nicht so die Konjunktur, die man sich wünschen würde. Also in der Welt wird es noch länger dauern. Deshalb ist es schon klug zu sagen, wenn wir im Jahr 2030 wenigstens die Ziele erreichen wollen, die wir im Jahr 2020 krachend verfehlen, dann eben ein Instrument zu finden, was zunächst mal national wirkt und was man dann später in einen Emissionshandel überführen könnte, wenn er denn mal funktioniert.
CO2-Reduktion. Machen wir es mal konkret. Die Bundeshauptstadt ist eine Stadt, die unter dem motorisierten Individualverkehr leidet. Obwohl, muss man auch sagen, verglichen mit wirklichen Großstädten wie Paris, Moskau oder Kairo gar, da ist Berlin immer noch ein Autofahrerparadies. Aber
Bonn und Köln, also da ist Berlin auch ein Autofahrerparadies.
Ja, und Bonn und Köln sind knapp so groß wie Berlin. Nee, Größenordnung drunter. Ne? Und trotzdem macht man sich hier in der Bundeshauptstadt Gedanken, wie man den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen kann. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zum Beispiel propagiert eine 365-Euro Jahreskarte für Bus und Bahn. Ich habe mal nachgeguckt, bislang kostet die Umweltkarte des Verkehrsverbundes hier 761 Euro, also mehr als das Doppelte. Ursula Weidenfeld, ein Tag 1 Euro, das klingt verlockend.
Ja, das ist eine charmante Idee, tolles Marketinginstrument, auch um Berlin als Pionier im öffentlichen Nahverkehr zu positionieren. Super Idee.
Die Fußnoten, da schwingt aber, wenn ich Sie so höre, da schwingt doch schon das große Aber mit.
Genau. Also ich meine, das ist ja eben immer so, wenn man solche tollen, auch schönen und attraktiven Ideen hört, dann ist man erstmal angetan und begeistert und denkt, ja, das ist es. Wenn man dann nochmal nachdenkt und weiß, dass Berlin sich noch nicht mal selber finanzieren kann, dann fragt man sich eben immer, wer soll es bezahlen? Zweitens fragt man sich, wer sorgt denn eigentlich dafür, dass Berlin genug Busse, Bahnen, Bahnstrecken, U-Bahnen, S-Bahnen dann hat, um das zu erwartende Mehraufkommen an öffentlichem Nahverkehr zu bewältigen? Man fragt sich, wer finanziert den Verkehrsbetrieben das Defizit? Und da kommt man dann eben auch immer auf Berlin. Und dann müsste man eben fragen, wie groß ist die Solidarität der anderen Bundesländer mit Berlin, um zu sagen, wir finanzieren euch nicht nur den kostenlosen Kindergarten mit, sondern finanzieren euren Bürgern auch ein Jahresticket, was deutlich stärker subventioniert wird, als es heute schon wird.
Gehen wir die Argumente im Einzelnen mal durch. Also Michael Müller hat es ja nicht nur aus dem hohlen Bauch heraus gesagt, sondern verweist darauf, Berlin hat eine relativ gute Finanzlage, also arm, aber sexy. Ja, weniger sexy, dafür auch weniger arm.
Naja gut, ich meine, man kann halt eben sowas nicht machen, weil es einem gerade mal gut geht. Berlin geht es im Moment gut, weil die Konjunktur immer noch ganz gut gelaufen ist, weil der Berliner Arbeitsmarkt gut funktioniert. Das muss nicht so bleiben und es wird auch nicht so bleiben. Und ein 365-Euro-Ticket, das muss dann bleiben, wenn man es einmal eingeführt hat und wenn man es erfolgreich etablieren will. Das heißt, in der Spannung lebt Berlin und dann muss sich eben der Finanzsenator, dann muss sich der Senat entscheiden, was ist uns wichtiger unter all den guten, attraktiven und auch bürgernahen Ideen, die da im Moment diskutiert werden. Und wenn eine solche Abwägung dann so abläuft, dass man sagt, na gut, 365-Euro-Ticket, das ist uns das Allerwichtigste, dann muss man sich schon klar machen, dass viele andere Politikbereiche im Sozialen, in den Schulen, dann vermutlich eher nicht dazugehören werden in Zukunft.
Genug übers Geld, obwohl man es nie außer Acht lassen kann. Aber Sie haben auch das pragmatischer angesprochen. Sind denn die Berliner Verkehrsbetriebe, also die BVG, auf wesentlich mehr Benutzer eingestellt?
Im Moment sagen viele, dass es das nicht ist. Also es gibt zwar immer noch Strecken, die nicht 100% ausgelastet sind, aber die Hauptstrecken in Berlin sind voll, die Busse sind voll. Die Nutzer klagen darüber, dass Busse oft vorüberfahren, weil sie schon überfüllt sind. Und das wird sich ja in Zukunft nicht ändern dann. Also das wird sich verschärfen, die Lage. Und selbst wenn der regierende Bürgermeister sagt, wir haben ja ein Riesenprogramm und schaffen viele neue Busse, neue Bahnen an, da wird es dann eben auch ohne neue Strecken nicht gehen. Und wie man in Berlin über neue Strecken denkt, und das kann man sich zwischen dem Brandenburger Tor und dem Roten Rathaus sehr gut angucken. Da ist seit 10 Jahren eine riesige Baustelle, bei der man eben auch nicht genau weiß, wie geht es voran. Es geht nur um 2 Haltestellen. Also das ist, glaube ich, dann schon nochmal eine Aufgabe, darüber nachzudenken, wie kann man die Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Bereich so ausbauen, dass sie dann am Ende wirklich funktioniert und diese vielen neuen Kunden aufnehmen kann. Heute hat die BVG 220.000 Jahresabonnenten. Wenn das dann in Zukunft sich nur verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht, dann weiß man, worüber man redet, wenn man über volle Busse und Bahnen heute stöhnt.
Aber verlassen wir mal jetzt Berlin, die Bundeshauptstadt. Es tut sich ja generell was bei der Mobilität. Wir reden von Carsharing, Leihräder, seit neuestem Leih-Elektro-Tretroller. Nehmen wir nicht doch langsam Abschied vom Fetisch-Auto und brauchen deswegen viel stärker ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr?
Ja, ich finde, das ist völlig klar und völlig offensichtlich. Wenn man die Verkehrswende haben will, dann wird man sie eben auch mit einer anderen Form von Mobilität haben wollen und haben müssen. Das heißt, dass der Verbrennungsmotor zumindest in den Großstädten nicht mehr die Rolle spielt, die er heute spielt. Aber auch das ist ein Prozess und ein Verfahren, was mit einem Preis, da hängt auch ein Preisschild dran. Da hängt ein Preisschild für die gerade Einkommensschwächeren dran, die sich eben nicht leisten können, zusätzlich noch eben mal ein E-Auto zu kaufen oder sich jeden Tag so einen schicken Roller zu mieten. Und darüber muss man reden, das muss man wissen, darüber muss man diskutieren können.
Sagt Ursula Weidenfeld. Warum Gebildete auf Plätze in der Kita-Ganztagsbetreuung verzichten sollten, so ist Ihre Kolumne überschrieben, die Sie für den Tagesspiegel geschrieben haben. Sie machen sich Gedanken über die gerechte Förderung von Kleinkindern. Sie sehen einen verborgenen Generationenkonflikt. Ganztagsplätze in Kindergärten für erwerbstätige Eltern, Halbtagsplätze für Kinder aus bildungsfernen und erwerbslosen Familien. Hilft da tatsächlich, wie Sie es vorschlagen, ein Selbstverzicht der Bessergestellten?
Also ob ein Selbstverzicht tatsächlich hilft, das weiß man immer nicht. Also ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass es ein verstecktes Dilemma gibt. Im Moment ist es halt so, wenn es um Kindergartenplätze geht, dann sind diejenigen vorne dran, die eine Arbeit haben, wo beide Partner arbeiten, wo die Kinder betreut werden müssen und diese Eltern kriegen normalerweise die Ganztagsplätze. Das ist aus der jetzigen Generation Logik. Also wenn man, jede Generation löst ja die politischen Probleme, die sie selber betreffen. Und im Augenblick ist es eben so, uns betreffen die Probleme, dass erwerbstätige Eltern ihre Kinder betreut haben müssen. Und deshalb gibt es eben immer ein Prä für Kinder aus erwerbstätigen, gebildeten Familien in der Ganztagsbetreuung von Kindern. Man weiß aber inzwischen aus Studien, und zwar nicht nur aus Studien in Deutschland, sondern vor allem aus den USA, die so Längsschnittstudien sind, also die sich über 10, 20, 30 Jahre mit dem Geschick von Kindern beschäftigen, die betreut werden oder die nicht betreut werden. Und daraus weiß man, dass Kinder aus bildungsfernen, sozial schwierigen Familien am allermeisten profitieren, wenn sie in eine Ganztagsbetreuung kommen, wenn sie eine gute Betreuung außerhalb des Hauses haben, während Kinder aus gebildeten Familien nicht profitieren. Also für die ist es eigentlich egal, ob sie zu Hause betreut werden oder im Kindergarten betreut werden. Es gibt sogar eher einen Vorteil, wenn sie zu Hause betreut werden, weil sie sich dann eben intellektuell ähnlich gut oder besser entwickeln. Bei Kindern aus schwierigen Familien weiß man, wenn sie betreut worden sind im frühkindlichen Alter bis zur Schulzeit, dass sie sich besser entwickeln, dass sie bessere Abschlüsse machen, dass sie öfter zur Universität gehen, dass sie in der Arbeit hinterher besser durchhalten, dass sie gesünder sind, weniger drogenabhängig und so weiter und so weiter. Und das heißt, wenn man in Kauf nimmt heute, dass diese Kinder keinen Kindergartenplatz, keinen guten und vollständigen Kindergartenplatz bekommen, dass man das soziale Problem, was man damit produziert, in Kauf nimmt für die nächste Generation. Und das war das, worauf ich gerne hinweisen wollte, dass es einen versteckten Generationenkonflikt in der Vergabe von Kindergartenplätzen gibt.
Ich folge Ihnen allerdings nur in einem Teil, nämlich in dem Teil, der die bildungsfernen Schichten beschreibt. Aber ist es nicht gerade so, dass Kinder aus den, in Anführungszeichen, gebildeten Familien zu Hause nicht sogar noch besser gefördert werden als in der Kita? Und spaltet das nicht diese Schichten noch weiter voneinander?
Ja, in der Tat ist es so, dass man feststellt, dass Kinder aus gebildeten Familien einen Vorteil haben, einen leichten Vorteil haben, wenn sie zu Hause betreut werden. Das widerspricht aber ja dem Lebens- und Erwerbsmodell, was wir im Moment propagieren, was wir gut finden, dass beide Eltern arbeiten können, beide sich auch beruflich verwirklichen und Familie gleichzeitig haben. Also diese Frage, wollen wir, dass ein Elternteil wieder zu Hause bleibt und die Kinder erzieht? Das ist unmodern, das will man eigentlich nicht.
Aber wir kennen noch den alten Franz Josef Degenhardt, der sagte, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Erziehen wir nicht damit gebildete, höhere Töchter und Söhne, die gar keinen Kontakt haben zu den anderen und in deren Weltbild das überhaupt nicht vorkommt, dass es da eine andere Welt gibt, die nicht so privilegiert ist?
Sie sprechen diese soziale Segregation an, also die Abschottung von gesellschaftlichen Schichten, die tatsächlich schon im Kindergarten stattfindet und die auch natürlich zu Hause stattfindet. Aber sie findet auch in Kindergärten statt. Also wenn man sich klar macht und wenn man sich anschaut, welche Kinder gehen in welche Kindertagesstätten, mit welcher Betreuung, mit welcher Qualität, dann findet man da eben schon eine soziale Spaltung, die sich dann später mit der Schule, der Universität und so weiter fortsetzt. Das ist schädlich. Also wir wissen, dass offene Gesellschaften besser funktionieren, dass sie zufriedenere Menschen haben, dass da die Ungleichheit weniger stark ist. Aber es ist natürlich gegen das Interesse der jetzt erwerbstätigen Generation, daran etwas zu ändern. Und das ist nicht nur ein soziales Dilemma, es ist eben auch ein moralisches Dilemma.
Sie haben es ja schon geahnt, als Sie das geschrieben haben. Ich zitiere mal einen Satz. Ich bin der Auffassung, dass es richtig wäre, der nächsten Generation die Wege freizuräumen und eher für die eigene Alterskohorte Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Sowas handelt sich Ärger ein in den Reaktionen. Ich habe nur ein Stichwort mal gelesen, zum Beispiel Klassenkampf von oben.
Ja, und Generationenhetze. Also ich glaube, das zeigt eben einfach, wie wund wir schon sind. Also ich glaube ganz sicher, dass es auch zeigt, dass die Generationenfrage uns in den nächsten Jahren politisch virulent beschäftigen wird und dass die Art, sich auseinanderzusetzen, auch heftiger und rauer wird. Ich glaube auf der anderen Seite, und da bin ich ganz sicher, dass wir uns diese Generationenkonflikte klar machen müssen. Wir müssen auch intellektuell scharf haben, was passiert da eigentlich, was tun wir, was tut die nächste Generation, was ist in unserem Interesse, was ist im Interesse der Jüngeren, und dass wir das auch aushandeln müssen. Und wir können es nur aushandeln, wenn uns klar ist, worüber wir eigentlich reden. Von daher bin ich sehr gerne bereit, den Ärger und auch die Kritik in Kauf zu nehmen. Kritik macht einen immer klüger, auch diese Kritik macht einen klüger. Dennoch werden wir in den nächsten Jahren über Generationengerechtigkeit anders reden und anders diskutieren, als wir das heute noch tun.
Vielen Dank. Soweit Ursula Weidenfeld. Ursula von der Leyen respektiert die Mitgliedstaaten. Wir haben kein Problem mit Debatten. Womit wir ein Problem haben, ist der Mangel an gegenseitigem Respekt. Das klingt gut für die deutsche Verteidigungsministerin, die an die Spitze der EU-Kommission will. Das Zitat kommt allerdings aus der Fidesz-Partei von Ungarns Außenminister Péter Szijjártó. Ursula Weidenfeld, Ursula von der Leyen, die andere, jetzt muss ich aber wirklich aufpassen, die als Kommissionspräsidentin von Gnaden der Rechtspopulisten und der Rechtsnationalisten in Europa, geht das?
Das ist die große Frage, was in der kommenden Woche passieren wird. Wie wird das Europäische Parlament abstimmen? Wird Ursula von der Leyen eine Mehrheit bekommen? Sie braucht 347 Stimmen. Ob sie die bekommt, ist eben tatsächlich eine große Frage. Und kriegt sie die von den Richtigen? Also wir wissen, dass die Grünen sie nicht wählen wollen. Wir wissen auch, dass große Teile der Sozialdemokratie, inklusive der deutschen Sozialdemokratie, sie nicht wählen wollen. Da wird es dann schon knapp. Die Liberalen sind auch nicht gerade begeistert. Und die Frage, wird sie darauf angewiesen sein, Stimmen von der PiS aus Ungarn, von den spanischen Rechtspopulisten zu bekommen, wird natürlich auch darüber bestimmen, ob sie in Zukunft eine gute, eine starke und eine eigenständige Kommissionspräsidentin sein wird oder ob sie Kompromisse machen muss bei der Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel.
Und die Hausmacht, das ist die konservative EVP, die hat aber eben keine Mehrheit im Parlament. Ursula von der Leyen zieht alle rhetorischen Register, auf Deutsch natürlich, aber auch auf Englisch und auf Französisch.
Je suis ici au Parlement européen, au cœur de la démocratie européenne.
I know that, of course, it was a bumpy start we had together. I'm absolutely aware of that. I cannot heal the past, it is a fact.
Bumpy Start, schönes Wort, aber zeigt eben auch, sie kann sich wirklich fließend ausdrücken. Eine schwierige Mehrheitsfindung im Europäischen Parlament über die Nationalitäten, weniger eigentlich als über die Parteienfamilien. Ist das zu erklären?
Ja, es ist deshalb zu erklären, also ich brauchte übrigens 374 Stimmen und nicht 347, ich hatte das verwechselt. Es ist aber zu erklären daraus, dass das Europäische Parlament sich zurückgesetzt fühlt, weil das Verfahren eben, wie der neue Kommissionspräsident oder die Präsidentin gefunden wird, eben nicht das Verfahren ist, das das Parlament sich vorgestellt hat. Das ist die eine Linie. Es gibt also die überzeugten Europaparlamentarier, die sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Und egal, wen die uns vorsetzen als Kommissionspräsidenten, wenn er nicht Weber oder Timmermans heißt, eben die beiden Spitzenkandidaten, dann sind wir nicht im Boot. Und es gibt eben auf der anderen Seite ganz viele Befindlichkeiten, gerade bei den Osteuropäern, die sich ärgern und die sich geärgert haben über Herrn Timmermans, den sozialdemokratischen Kandidaten, der eben angekündigt hat, man werde auf die Gewaltenteilung in Osteuropa viel, viel stärker gucken wollen, als man das bisher möglicherweise getan hat. Und das wollen die sich nicht gefallen lassen. Also es gibt über die Parteien hinweg und nationale Unterschiede. Es gibt Unterschiede bei der Frage, welche Rolle spielt das Europaparlament in Zukunft und wie kann es zu einem selbstbewussten Parlament mit Initiativrecht werden? Wie kann es eben einfach politisch auch viel einflussreicher werden gegen die Staats- und Regierungschefs? Das alles ist eine Gemengelage, die sich ganz offensichtlich in den traditionellen politischen Lagern nicht organisieren lässt. Und die traditionellen politischen Lager sind ja eben auch zerbrochen oder fasern sich auf. Einmal, weil wir eine neue Rolle der Liberalen haben, aber eben auch, weil die Rechten, also die konservativen Parteien, sich in konservative und rechte Parteien aufspalten.
Aber wäre das Ganze nicht eine Chance fürs nächste Mal, sozusagen, wir diskutieren jetzt, ja, es gibt dieses Spitzenkandidatenprinzip nicht, wir haben es aber ausprobiert, es ist proklamiert, nicht festgeschrieben, aber für die nächste Wahl wollen wir es haben.
Das hat man bei der letzten Wahl auch schon getan. Da waren es Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, die sich das vorgenommen haben. Da ist Juncker ja auch dann Kommissionspräsident geworden. Also man hat eigentlich gedacht, man hat jetzt ein etabliertes Verfahren, das respektiert wird, hat aber nicht in Rechnung gestellt, dass sich das Parteienlager so aufspaltet, dass man eben keine üblichen Mehrheiten mehr im Europaparlament hat. Die Frage, kann aus dem Parlament heraus jetzt für die Zukunft etwas anderes festgeschrieben betrieben werden, ist immer vom Wohlwollen der Staats- und Regierungschefs abhängig und ist natürlich auch von der künftigen Kommissionspräsidenten oder von Kommissionspräsidentin abhängig, der Zusagen machen muss. Und Ursula von der Leyen hat ja schon jetzt in der vergangenen Woche im Europaparlament angeboten, dass sie dem Parlament das Initiativrecht zugestehen will, also dass sie die Rolle des Parlaments stärken will, damit eben ein solches unwürdiges Verfahren beim nächsten Mal nicht mehr stattfinden muss.
Kritiker sagen, mehr angedeutet als angeboten. Die Wahl am Dienstag könnte ja doch zur Zitterpartie werden. Und wir müssen uns natürlich doch fragen, was passiert eigentlich, wenn sie nicht gewählt wird?
Also klar ist jedenfalls erstmal, dass Frau von der Leyen am Montag die Rede ihres Lebens halten muss, damit sie gewählt wird. Wenn sie nicht gewählt wird, wird Europa nicht zusammenbrechen. Aber es wird eine neue Krise geben der europäischen Ebene und dann aber natürlich auch der Berliner Ebene, weil die deutschen Sozialdemokraten Frau von der Leyen ja auch nicht wählen wollen. Und das heißt halt eben, es wird ein Problem geben, das sich in Brüssel in irgendeiner Form ausmändeln wird, aber ein virulentes Problem der Großen Koalition in Berlin, das sich möglicherweise nicht so einfach ausmändeln lässt.
Wobei viele Leute sagen, das Problem ist die Große Koalition. Aber das ist ein anderes Thema.
Da bin ich vollkommen dabei. Ich finde auch, Große Koalitionen, das sehen wir, sind schädlich.
Was haben Thilo Sarrazin, SPD, Hans-Georg Maaßen, CDU, Boris Palmer, Grüne, Sarah Wagenknecht, Linke und Björn Höcke, AfD, gemeinsam? Sie alle stehen nicht für die Mitte ihrer Partei, sondern sie weichen nach rechts ab. Ursula Weidenfeld, aus dieser, ich nenne es mal, Quertreiberei zu den Mutterparteien, da entsteht auf jeden Fall Öffentlichkeit. Gehen wir als Journalisten, als Medien da einer Strategie auf den Leim?
Das kann schon sein. Das ist natürlich immer interessant, wie man als Renegat in einer Partei lebt und überlebt. Und deshalb ist es natürlich auch journalistisch und öffentlich interessant. Was ich interessanter finde, ist, wie die Parteien damit umgehen. Weil das macht ja die Öffentlichkeit oder die Relevanz dieser Probleme aus. In dem Moment, wo eine Partei sagt, den halten wir nicht mehr aus, den wollen wir nicht mehr, der soll raus oder die soll ausgeschlossen werden. In dem Moment entsteht eben die öffentliche Bedeutung, die Relevanz von Personen, von Problemen, die sonst vielleicht irgendwie in diesem breiten Mahlstrom des politischen Diskurses versacken würden.
An dieser Stelle ist die SPD, Stichwort Thilo Sarrazin, den sie eigentlich seit Jahren schon loswerden will. Jetzt hat ein Parteigericht entschieden, ja, das geht. Und Sarrazin, wie zu erwarten, ist anderer Meinung. Hören wir uns mal an.
Ich fühle mich der Partei, in die ich damals eingetreten bin, nach wie vor verbunden. Das war die Partei des Godesberger Programms mit den der Grundwerten der Freiheit, Gerechtigkeit und der Solidarität. Ich trat damals ein, weil ich für eine Außenpolitik des Friedens und für einen der starken Sozialstaat war. Und das bin ich heute noch. Dass sich Teile der SPD geändert haben, da bedauere ich sehr. Ich habe mich in meinen Grundanschauungen nicht geändert.
Sagt Thilo Sarrazin. Er darf aus der Partei ausgeschlossen werden, will aber bleiben, um die SPD zu ärgern, sagen seine Kritiker.
Ich glaube, dass Thilo Sarrazin ein ausgesprochen grundsätzlicher und manchmal auch starrsinniger und prinzipientreuer Mensch ist und dass er sich nicht davonjagen lassen will. Und das ist, glaube ich, das Motiv, weshalb er darauf beharrt, in der SPD zu bleiben. Der angenehme Nebeneffekt ist natürlich, dass ein solcher Konflikt, wenn er öffentlich ausgetragen wird, die Person Thilo Sarrazin in der öffentlichen Debatte hält. Und eben, er ist ja inzwischen nicht mehr Politiker, sondern als Buchautor unterwegs, als Redner auch, weiter in dieser Öffentlichkeit auch attraktiv macht und für ihn den Markt auch bereitet und pflegt.
Schauen wir mal auf die andere Partei, die CDU. Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzpräsident, ordnet sich der konservativen Werteunion zu, die eigentlich mehr Beachtung als Mitglieder hat. Ist er auch ein Opfer einer Linksverschiebung der CDU geworden?
Was heißt Opfer? Die CDU hatte genauso wie die SPD übrigens auch immer Flügel und sie hat diese Flügel immer ausgehalten. Und wenn man sich überlegt, wie die hessische CDU in den 80er und 90er Jahren unterwegs war des vergangenen Jahrhunderts, dann weiß man, dass in diesem national-konservativen Spektrum die CDU nicht nur immer Personen hatte, nicht nur immer Politiker hatte, sondern auch immer Ämter hatte. Und das war die große Stärke der CDU damals, auch der CSU übrigens, zu sagen, wir integrieren auch diejenigen, die konservativer sind als der Mainstream der Partei. Und sie hat es auch geschafft, die zu integrieren. Jetzt im Moment dominieren eher die Abstoßungseffekte in allen Parteien. Man will die jetzt loswerden und man will die, hat die satt und will die nicht mehr haben. Das ist strategisch, das ist taktisch verständlich und strategisch falsch.
Linke Mitte, rechte Mitte, schauen wir mal noch weiter nach rechts. Die AfD ist auf dem Weg von ursprünglich mal rechtsliberalen Eurokritikern über die Station Nationalpopulismus unterwegs Richtung Rechtsextremismus. Abgrenzung fehlt nach meiner Beobachtung. Nutzt jemand wie Björn Höcke diese Situation sehr geschickt für sich?
Jedenfalls nutzt jemand wie Björn Höcke ein Potenzial politischer im politischen Spektrum, das bisher jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unterwegs war. Und die Frage, ob Björn Höcke noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht oder nicht, das müssen irgendwann wahrscheinlich Gerichte beurteilen. Solange er jedenfalls formal Teil der AfD ist und eben auch für diesen Flügel steht, seine Anhänger, und er hat ja fanatische Anhänger, das ist ja einer der wenigen Personen in der AfD, auf den sich persönlich auch unglaublich viel Zustimmung konzentriert.
Solange, diese Zungen sprechen von Führerkult.
Ja, und zu Recht, die AfD hat keine Berührungsängste mit vielen Begriffen, die wir aus dem Nationalsozialismus kennen, und zieht daraus auch so eine schillernde Spannung, die viele Wähler ganz offensichtlich attraktiv finden, die verwerflich ist, die falsch ist, aber die eben im politischen Spektrum der AfD, das ja ohnehin zu 99% rechts von CDU und den Volksparteien liegt, die da eben nochmal zusätzliche Attraktionen verspricht. Und man hat bei allem, auch bei allem Widerspruch gegen Björn Höcke, immer das Gefühl, dass die AfD kokettiert mit der Nähe und mit diesen Personen, und ob man die Kraft hat, am Ende sich dann zu trennen und zu sagen, ja, wir sind eine nationalkonservative Partei, aber eben eine nationalkonservative Partei diesseits des grundgesetzlich vorgeschriebenen Rahmens, nämlich der Rechtsstaatlichkeit, des Respekts vor der Gewaltenteilung, dem Respekt vor Minderheitenschutz. Das ist die große Frage, die die AfD in den nächsten Jahren beantworten muss, die aber möglicherweise sich konträr zum Wahlerfolg einer Partei verhält, die mit Björn Höcke, jedenfalls was die Zustimmung der Wähler angeht, immer ganz gut fährt.
Jetzt haben wir über drei Personen gesprochen, kann man sagen, willkürlich ausgewählt, aber ziehen wir doch nochmal so eine Art Strich drunter. Alles Rechtsabweichler, und damit verbunden die Frage, ist das Parteiensystem der Bundesrepublik eigentlich noch richtig geordnet?
Was richtig geordnet ist und nicht richtig geordnet ist, entscheidet der Wähler. Und wir sehen, dass der Wähler im Augenblick eben tatsächlich die Parteien der Mitte, wir haben eben schon mal darüber geredet, dass große Koalitionen schädlich sind. Ganz offensichtlich sind Union und SPD kaum noch unterscheidbar. Die neue Partei der Mitte scheinen die Grünen zu werden, die eben mit enormen Zustimmungsraten im Augenblick ja auch davon profitieren, dass das politische Spektrum in Bewegung ist. Wenn man sagt, das ist ein Ordnungsproblem, würde man raten, die einen müssen nach rechts, die anderen müssen nach links und die Grünen bleiben in der Mitte und die FDP ist die Politik der Freiheit. Das aber ist natürlich altes Denken. Die Demokratie lebt davon, dass es neue politische Kräfte gibt, dass es neue Parteien geben kann, dass die sich etablieren und dass sich möglicherweise eben langfristig berechenbare Ordnungen jedenfalls erstmal nicht mehr einstellen. Und das ist auch etwas, was Demokratie ist, und das sollten wir verteidigen und nicht kritisieren.
Wir werden es beobachten. In Berlin, da wurde gestern das zentrale Empfangsgebäude der Berliner Museumsinsel eröffnet. Mit einem Festakt, wie sich das gehört. Die James-Simon-Galerie soll als Servicegebäude für die 5 historischen Museumsgebäude drumherum dienen. Heute noch bis in den späten Abend geöffnet. Ursula Weidenfeld, gehen Sie hin?
Heute nicht, aber ich gehe sicher hin. Ich bin schon ganz oft natürlich mit der S-Bahn vorbeigefahren. Man fährt ja mit der S-Bahn
mittendurch
daran vorbei. Das sieht toll aus. Da muss man hin. Ich glaube, dass die Berliner Mitte in diesem Sommer nochmal zusätzlich attraktiv und spannend sein wird. Eben einmal wegen des Humboldt-Forums, also des Schlosses, das jetzt irgendwann auch fertig sein soll. Und auf der anderen Seite aber eben wegen der Museumsinsel, die man sich anschauen muss und die eine unglaubliche Faszination hat. Also allein dieses Gebäude, diese Blocks, die man sieht, haben schon was ganz Modernes, ganz Zukunftsweisendes. Was man sich viel, viel öfter in Deutschland wünschen würde. Was es übrigens in der Provinz ganz oft schon gibt und was man in Berlin immer erstaunt zur Kenntnis nimmt, weil ja hier eben im Allgemeinen eher alles wieder so aufgebaut werden soll, wie es vor 200 Jahren mal war.
Vielen Dank, Ursula Weidenfeld, die Wirtschaftsjournalistin zu Gast.